nimm mal die Zahlen vom GKV-HIS und rechne mal aus, was euch die Zertifikatsleistungen kosten. Also wir haben plus 28 Cent pro Minute bei manueller Therapie. Wir haben plus 6 Cent pro Minute bei den neurologischen Geschichten. Und wir haben minus 27 Cent bei der Lymphdrainage. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann verlieren wir jedes Jahr wegen dieser Zertifikate 200 Millionen Euro Honorar.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Und in dieser Folge geht es um das Thema Zertifikatspositionen in der Physiotherapie. Wie prägen diese die Fortbildungslandschaft und den Berufsalltag von TherapeutInnen? Und was würde sich ändern, wenn die Zertifikatspositionen in der derzeitigen Form abgeschafft würden? Euch gute Unterhaltung und gute Denkanstöße.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner, euer Gastgeber heute. Und heute habe ich mich verabredet mit zwei Kolleginnen, nämlich mit Svenja. Hallo Svenja.
Hallo Ralf.
Und Barbara. Hallo Barbara.
Hallo Ralf. Hallo Svenja.
Barbara ist Logopädin und Svenja ist Physiotherapeutin. Und wir sitzen heute zusammen, weil wir neulich über eine Diskussion gestolpert sind. Da ging es um die Abschaffung der Zertifikatsposition in der Physiotherapie und die Frage, ob das dann Auswirkungen hätte, wenn die Zertifikatspositionen weg wären, ob das Auswirkungen hätte auf die Fortbildungswilligkeit von Physiotherapeuten. Ich bin ja naiv. Ich halte alle Therapeutinnen und Therapeuten dieser Welt für unglaublich fortbildungswillig. Insofern würde ich nie auf die Idee kommen, dass es hier finanzielle Motive geben könnte, sich fortzubilden. Aber offensichtlich gibt es da unterschiedliche Meinungen. Und deswegen ist auch Barbara dabei, weil die Logopäden haben nämlich keine Zertifikatsposition. Und deswegen kann man sozusagen sie als Vergleichsgruppe nehmen und kann gucken, ob sich das Fortbildungsverhalten bei den Logopäden anders darstellt als bei den Physiotherapeuten.
Würdest du noch mal kurz erklären, was sind Zertifikatspositionen, Ralf?
Also in der Physiotherapie gibt es Leistungen, die man mit der GKV nur abrechnen kann, wenn man bestimmte Zertifikate gemacht hat. Die sind in den Verträgen festgelegt. Es gibt eine Anlage dafür, wo das festgelegt ist. Und wenn man zum Beispiel manuelle Therapie machen will, dann muss man ein bestimmtes Curricula durchlaufen haben und dann auch eine Prüfung abgelegt haben. Und dann darf man manuelle Therapie erbringen. Und dann gibt es dafür mehr Geld. Also manuelle Therapie hat 28 Cent mehr pro Minute als normale Physiotherapie. Das gilt auch für Lymphdrainage. Da ist die Idiotie, dass man dann 27 Cent weniger kriegt. Und dann gibt es noch in der Neurologie was. Neurologie für Erwachsene und für Kinder, also Bobart-Wolter, wo man, glaube ich, 6 Cent mehr kriegt pro Minute, wenn man die hat. Und das ist der Unterschied zu den Logopäden. Bei euch Logopäden gibt es sowas nicht, ne? Ihr habt immer alle gleich.
Nein, bei uns gibt es sowas nicht und meines Wissens nach in der Ergotherapie und Podologie auch nicht.
Ja, genau, das ist das Ding. Das heißt, wir haben eigentlich so Minutenpreise und bezahlt wird man sozusagen für die Zeit, die man mit einem Patienten arbeitet.
Für uns Logopäden trifft das auf jeden Fall zu, dass wir ja auch sehr viel weniger Heilmittel haben als die Physios. Mhm. Und dass quasi ein Heilmittel dann gegeben, aufgeschrieben wird, aber eben wir entscheiden, was dann in der Zeit wir mit dem Patienten machen.
Und wenn du das jetzt so hörst, dass du hörst, dass die Physios irgendwie mehr oder weniger Geld kriegen, wenn sie eine Prüfung gemacht haben, möchtest du das auch gerne für Logopädie haben oder bist du eigentlich happy mit der Art und Weise, wie ihr vergütet werdet?
Also die Art und Weise, wie wir vergütet werden, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich möchte auf gar keinen Fall Zertifikatspositionen haben. Die Freiheiten, die wir haben bezüglich der Wahl der Heilmittel und Methoden, die möchte ich gerne bewahren und das spreche ich, glaube ich, für meine ganze Berufsgruppe.
Wir haben jetzt ja, also in der Physiotherapie, da hat man ja Leute, die dann manuelle Therapie machen. Und jetzt habe ich neulich, da hat mir jemand gesagt, ey, wenn wir keine manuelle Therapie mehr haben, die extra bezahlt wird, dann will keiner mehr manuelle Therapie machen. Svenja, keine manuelle Therapie, wenn ich dafür nicht extra bezahlt werde?
Für die Fortbildung jetzt oder im Alltag?
Im Alltag.
Definitiv würde ich immer, wenn es angebracht ist und der Patient die Diagnose hat oder das Behandlungsfeld es vorsieht, auch manuelle Techniken einsetzen, manuelle Therapie einsetzen, die dann eben entsprechend auch vertieft sind in einer Fortbildung, die ich extra erlernt habe. Und das würde ich natürlich einsetzen.
Auch wenn er keine manuelle Therapie verordnet bekommen hat?
Naja, das ist ja der Unterschied. Wenn jetzt eine KG-Verordnung mir vorliegt, ich möchte aber manuelle Therapie als Maßnahmen einsetzen, verschenke ich ja meine Leistung, weil ich auf Geld verzichte, weil es nicht verordnet ist.
Ja, klar, das ist logisch, aber manche Ärzte verordnen das nicht. Im Saarland machen manuelle Therapieverordnungen etwa 2% aller Physioverordnungen aus, in Brandenburg 39%. Daran kann man schon mal sehen, dass es gar nicht davon abhängt, ob Patienten Therapie brauchen, manuelle Therapie brauchen oder nicht, sondern was die Ärzte aus Wirtschaftlichkeitsgründen verordnen. Aber jetzt nochmal zur Fortbildungsfrage. Ist deine Fortbildungsbereitschaft denn höher, wenn du weißt, du machst damit mehr Honorar für deine Praxis, als wenn das nicht so ist? Also weigerst du dich, dich fortzubilden, wenn du nicht damit irgendwie mehr Geld erzielen kannst?
Nein, ich weigere mich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, oder bei mir ist es definitiv so, dass ich mir natürlich den Weg aussuche, wo ich auch mich weiterentwickeln kann und wahrscheinlich auch wirtschaftlich und finanziell weiterentwickeln kann. Definitiv. Ich würde eher sagen, ich gehe oder ich strebe jetzt die Fortbildung der manuellen Therapie an, als zum Beispiel in eine Atemschulung, musikalische Fortbildung zu gehen, in eine Nische vielleicht zu gehen, die mir vielleicht mehr Spaß machen würde, theoretisch, oder zu sagen, komm, ich gehe in die manuelle Therapieausbildung, um dann auch mich fortzubilden im Sinne, dass ich Schritte finanziell weitergehen kann.
Alles klar. Das heißt also, die Motivation zur Fortbildung ist finanziell getriggert.
Stand jetzt definitiv ein großer Punkt.
Für eine normale angestellte Mitarbeiterin?
Das glaube ich schon, ja.
Ernsthaft? Okay, Barbara, wenn das stimmen würde, was Svenja gerade sagt, dann würde sich ja in der Logopädie kein Mensch mehr fortbilden.
Ja, das stimmt. Ich habe eben noch einen Gedanken gehabt, vielleicht für alle, die das nicht wissen, alle anderen Berufe, wie eben der Einstieg quasi, der Berufseinstieg für Physios ist in der Regel, wie die Realität aussieht, was eben, welche Auswirkungen diese Zertifikatsleistungen haben auf den, ich sag mal, Handlungsspielraum oder Behandlungsspielraum, den es eben am Anfang gibt, wenn man in den Beruf einsteigt. Svenja, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
In dem Moment, wo man mit der Ausbildung fertig ist, hat man ja eine Grundausbildung. Ich finde, eine sehr, sehr hochwertige Grundausbildung, abschließend mit einem Staatsexamen, geht dann in die Berufswelt und fängt mit dann einem niedrigeren Gehalt an, als es zum Beispiel Therapeuten sind, die dann die entsprechenden Zertifikatsleistungen haben. Also eine Staffelung ist in ganz vielen Praxen so gegeben. Du hast dein Einsteigermodell, Gehalt, und du kannst dich dann dein Gehalt verbessern, hochsteigen, wenn man Zertifikatspositionen hat. Also man sieht quasi als Berufsanfänger, wenn ich mich finanziell weiterentwickeln möchte, in der Stufe nach oben steigen möchte, brauche ich diese Zertifikatsposition, um voranzukommen in der Praxis.
Okay, aber jetzt nochmal, Logopäden bilden sich nicht weiter, weil sie ja keine finanzielle Weiterentwicklungsperspektive haben, also machen die nichts mehr?
Das ist überhaupt nicht der Fall. Also du kannst natürlich alles behandeln, wenn du als Logopädin anfängst nach dem Examen. Da hast du alle Möglichkeiten. Du hast natürlich fachlich, bist du begrenzt, weil dir A, die Berufserfahrung noch fehlt und B, eben, ich sag mal, der Methodenkoffer noch recht klein ist. Deswegen ist die Motivation eben auch so hoch, sich stetig fortzubilden. Ich nehme wahr, auch generationsübergreifend einfach ein Leben lang. Eben inhaltliches Interesse. Also meistens liegt es ja daran, an der Schwerpunktbildung, wovon ich ein großer Fan bin, als eben so vieles bedienen zu können. Aber ja, es bilden sich alle fort.
Ja, würde ich auch denken.
Also Klammer auf, nicht alle. Ich habe es auch schon anders erlebt. Ja. Auch in meinem Beruf gab es Kolleginnen und Kollegen, wo ich überrascht war, dass die auch Schlupflöcher genutzt haben, um ihre Fortbildungspunkte zusammenzubekommen. Aber wirklich, die sind verschwindend gering, der Großteil.
Aber die kriegst du auch nicht finanziell getriggert. Also wenn jemand keinen Bock hat, sich fortzubilden, bildet er sich nicht fort.
Punkt. Genau, aber also
die können wir vernachlässigen.
Da möchte ich vielleicht nochmal kurz einhaken. Auch die Physiotherapeuten sind sehr, sehr daran bedacht, sich weiterzuentwickeln. Aber ich behaupte und ich glaube, dass der erste Step, in welche Richtung gehe ich, damit ich Zertifikatsposition erlangen kann, um dann zu sehen, und dann entwickle ich mich nochmal weiter, wo liegen meine Stärken, wo möchte ich weiter in die Theorie, noch weiter in die Praxis gehen. Aber ich glaube schon, dass die jungen Therapeuten sich erstmal auf Zertifikatspositionsfortbildung stürzen, weil sie dann was in der Hand haben, um dann weiterzuentwickeln und erst dann in Interessen und wo möchte ich meinen Schwerpunkt hin verlagern. Möchte ich eher in den Sportbereich gehen, möchte ich in den geriatrischen Bereich gehen, möchte ich in den neurologischen Bereich gehen, dass sich dann erst diese weiteren Schritte entwickeln.
Okay, nehmen wir jetzt mal an, wir schaffen Zertifikatspositionen morgen ab. Die sind einfach weg. Gibt es nicht mehr. Das ist genau wie bei den Logos. Da wird einfach ein Preis pro Minute bezahlt. Nehmen wir mal an, der Spaß ist halber. Was ändert sich jetzt fortbildungsmäßig in den Praxen?
Ich glaube, dass dann Fortbildung viel zielgerichteter eingesetzt werden können und dann auch die Stärken der Therapeuten viel besser ausgelebt werden können, weil man sich nicht finanziell getriggert fühlt, sondern dann in mein Spezialgebiet, in mein Gebiet, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch meine Expertise perfekt einsetzen kann und noch besser werden kann. Und dann wird es, glaube ich, für den Patienten viel, viel effektiver und zielführender als ein Abarbeiten von Zertifikatsfortbildung, weil ich das so, weil ich dann was davon habe.
Okay, aber dann müsste man ja sofort die Zertifikatsposition abschaffen, weil das würde ja dafür sprechen, das sofort sein zu lassen. Warum haben Praxischefs davor Angst, Zertifikatspositionen abzuschaffen? Glauben wir, dass die Fortbildung sich verändern würde? Also würden unsere Leute sich nicht mehr fortbilden, wenn wir Zertifikatspositionen streichen würden? Ich glaube, das ist der Punkt, um den es ja eigentlich geht. Wird die Qualität schlechter werden, wenn wir keine Zertifikatsfortbildung haben? Das ist die spannende Frage. Also zum Beispiel, wir haben ja eine Lymphdrainage, weiß ich jetzt schon, wenn ich sage, ey, wir schaffen Zertifikatspositionen ab, dann würde ja auch Lymphdrainage davon betroffen sein. Dann weiß ich jetzt schon, dass ein ganzer Haufen von Leuten richtig aufschreit und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber wenn dann der gleiche Minutenpreis gezahlt wird und ich ja keinen wirtschaftlichen Nachteil habe, dann wird die Therapieform der manuellen Lymphdrainage, glaube ich, eher besser eingesetzt und zielführender und wird dann auch in den Praxen wieder angeboten, weil man keinen finanziellen Nachteil hat. Weil Lymphdrainage ist eine unfassbar wichtige Form der Therapie für bestimmte Patientengruppen, wenn sie richtig eingesetzt wird.
Alright, da legst du dich jetzt weit aus dem Fenster. Also 2 Milliarden Euro für Lymphdrainage. Ich glaube, damit sind wir weltweit Spitzenreiter, was diese Therapieform angeht.
Ich kenne aber auch viele Praxen, die ganz bewusst sagen, wir können diese Position nicht anbieten. Wir haben keine Therapeutin, die diese Zertifikate anbieten können und Patienten aktiv abweisen müssen, weil sie es nicht anbieten können. Und weil die, meiner Meinung nach, Therapeuten sich nicht mehr alle dafür entscheiden, die manuelle Lymphdrainage zu machen. Als ich mein Examen gemacht habe und fertig war, war es für mich klar, ich mache die Lymphdrainage-Fortbildung direkt im Anschluss, weil dann kann ich später ins Berufsleben einsteigen, häufig noch unterstützt durch Fördermittel, mache sofort diese Zeit und kriege dann sicher einen Job. Ohne die Lymphdrainage hätte ich in meiner Welt oder so wurde es mir zumindest vermittelt, habe ich es wahrgenommen, ohne Lymphdrainage bekommst du keinen festen Job. Und diesen Gap haben wir nicht mehr und deshalb, glaube ich, haben wir ganz viele Therapeuten, die sagen, Lymphdrainage mache ich nicht.
Okay, aber würden wir Fördermöglichkeiten vom Arbeitsamt dann verlieren, wenn wir keine Zertifikatsposition mehr hätten?
Nö. Glaube ich nicht, nein.
Das Arbeitsamt weiß nicht mal, dass es Zertifikatspositionen gibt, sondern das Arbeitsamt fördert Leute, die sagen, ich brauche das, um in meinen Beruf zu kommen. Das heißt, an den Fördermöglichkeiten würde sich nichts ändern. Und die Motivation, Lymphdrainage zu lernen, würde ja zunehmen, wenn ich merke, das hilft.
Ja.
Und ich werde dafür sogar richtig bezahlt.
Ja. Und ich kann es dann zielgerichtet einsetzen für den Patienten. Den Patienten optimal zu versorgen, darum geht es doch. Uns Therapeuten ganz häufig.
Wie kommt denn das, dass die Ergotherapeuten Post-OP-Patienten haben und gar keine Lymphdrainage machen? Oder vielleicht machen die Lymphdrainage? Ha, Schweigen im Walde. Ja, also wundert mich immer schon. Also, dass Ergotherapeuten behandeln Leute nach einer OP. Und ich bin ja nur Kaufmann, ich habe keine Ahnung. Aber nach einer OP gibt es Situationen, wo Lymphdrainage hilfreich ist, um überhaupt therapeutische Interventionen möglich zu machen. Und das machen die Ergotherapeuten einfach so.
Ich glaube nicht einfach so. Kommt ja immer darauf an, wo ist die
OP. Gefragt. Die haben gesagt, das haben wir im Beruf gelernt, klar. Und wie sollen wir dann Leute nach OP behandeln, wenn wir keine Lymphdrainage machen können? Aber in der Physiotherapie gilt die Regel, eigentlich dürften doch Berufsanfänger, die nicht Lymphdrainage gelernt haben, die machen ja keine Lymphdrainage. Das heißt, eigentlich bedeutet das, dass Berufsanfänger nicht qualifiziert sind, Leute nach einer OP zu behandeln. Was erstaunlich ist, weil sie das natürlich in Krankenhäusern bei ihren Praktika ständig tun.
Ja, ich glaube, man muss da einmal unterscheiden. Die Behandlung nach Post-OP und auch eine ganz gezielte Lymphdrainage ist ja ein Unterschied im Heilmittel. Also okay, das Vorgehen, ich kann einen Patienten Post-OP sehr gut behandeln, auch ohne, dass ich Lymphdrainage einsetze und habe dann trotzdem Ziele, die ich mit dem Patienten erreichen kann und die dann auch positiv und genauso sein sollen, ohne dass ich die Lymphdrainage einsetze. Mhm. Und natürlich kann ich aus meiner physiotherapeutischen Sicht, die auch noch Lymphdrainage, die Fortbildung hat, sagen, Lymphdrainage kann an vielen Stellen Post-OP sehr, sehr positiv auf das Wundheilungsgeschehen und bei dem weiteren Verlauf einwirken.
Für 2 Milliarden Euro im Jahr? Wie viel davon ist sinnlos?
Sehr viel ist davon sinnlos, behaupte ich.
Behaupten, glaube ich, alle. Alle, die ich frage, sagen, das ist rausgeschmissenes Geld. Irgendjemand hat neulich zu mir gesagt, Lymphdrainage ist die neue Massage.
Ja.
Darf man das so sagen, ohne Nackenschläge zu kassieren?
Nee, man muss sich nur einmal hinterfragen, wie sieht der Praxisalltag aus? Eine Verordnung 1 bis 2 Mal pro Woche mit einem Lymphödem, der Patient trägt aber keine Kompressionsbestrumpfung, ist sinnlos. Stellt es ein, lasst es sein. Völlig rausgeschmissenes Geld.
Haben wir schon öfter mal hier gesagt. Patienten ohne Kompressionsversorgung kriegen keine Lymphdrainage mehr. Ja. Okay, nochmal zurück zu der Frage. Also, gibt es eine Motivation, sich fortzubilden, auch wenn man keine Zertifikatsbehandlung abrechnen kann?
Ja.
Also, gibt es?
Ja. Große intrinsische Motivation.
Und Barbara, du brauchst als Logopädin keine finanzielle Motivation, um dich fortzubilden. Du machst es, weil du das wichtig findest.
Naja, die Frage ist, wozu mache ich Fortbildung? Und das, denke ich, eint uns ja alle. Ich meine, das, was du am Anfang gesagt hast mit den wirtschaftlichen Fehlanreizen, was die Verordnungen der Ärzte und der Verteilung übers Bundesgebiet mit zum Beispiel manueller Therapie angeht, so ist es ja, wirkt es ja auch bei den Therapeutinnen und Therapeuten. Die stellen sich am Anfang ja nicht die Frage, habe ich Bock auf Lymphdrainage oder manuelle Therapie oder KGZNS oder so, sondern das ist die Einstiegshürde, um überhaupt bestimmte Patienten behandeln zu können und eben eine Verhandlungsbasis für Gehaltsverhandlungen oder eben um da aufzusteigen. Es geht ja bei Fortbildung darum, das Ziel zu erreichen, meine Patientinnen und Patienten besser zu behandeln. Also effektiver und auch effizienter in der Behandlung zu werden, um irgendwie sie bei ihrem Ziel und bei der Verbesserung der Lebensqualität zu unterstützen. Dafür brauche ich keine finanziellen, also keine besonderen finanziellen Anreize. Ich brauche natürlich finanzielle Anreize. Ich möchte gerne Geld für meine Arbeit haben, das sicherlich. Aber ich möchte ja vor allen Dingen merken, dass meine Arbeit wirklich was bringt und ich selbstwirksam bin und ich sehe, dass es dem Patienten hinterher besser geht. Von daher ist das ein, also auf mich wirkt es so, ich darf das glaube ich als Logopädin sagen, als künstlich geschaffenes System, was sehr sperrig ist und eben auch im Versorgungsalltag Probleme verursacht, wo ich mir von außen die Frage stelle, braucht es das wirklich, weil es eben auch Berufe gibt, wo es sowas nicht gibt und die Versorgung trotzdem.
Ich glaube, es gab mal eine Berechtigung dafür, weil man nämlich es nicht geschafft hat, den Basispreis für damals Krankengymnastik nach oben zu schieben. Und dann hat man gesagt, okay, damals gab es noch die Anbindung an die Grundlohnsummenbindung und dann konnte man den Preis nicht nach oben schieben. Und dann hat man gesagt, okay, wir etablieren manuelle Therapie und dann machen wir dafür einen neuen Preis und dann haben wir es damit gerettet. Insofern gab es sicherlich mal eine gute Berechtigung und eine gute Begründung, das zu tun. Aber die Rahmenbedingungen dafür haben sich fundamental geändert. Ich meine, das ist alles 30 Jahre her. Jetzt muss man mal überlegen, ob das noch sinnvoll ist. Und ich würde sagen, die Zeiten sind überholt. Jetzt ist es vorbei. Zurück zur ursprünglichen Frage. Wir sehen keine Gefahr für die Fortbildungswilligkeit von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten.
Nein, ich nicht.
Okay. Barbara, du auch nicht.
Sowieso. Soweit ich das von außen beurteilen kann, nein.
Okay. Also Barbara sagt, bei den Logopäden und Ergotherapeuten und Podologen bilden Leute sich trotzdem genauso viel fort. Ja. Haken dran, würde ich auch so sehen. Svenja sagt, nee, als Physiotherapeutin bilde ich mich natürlich auch weiter fort. Ja, gut, brauche ich den Anreiz nicht für höhere Abrechnungspositionen. Das heißt, aus Fortbildungssicht gibt es keine Begründung, warum man die Zertifikatsposition braucht, richtig? Wenn ihr dieser Meinung seid oder anderer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt uns Mails, finden wir spannend, finden wir interessant. Denn eins ist klar, dieses Preissystem der Physiotherapeuten muss sich irgendwann mal ändern. Und da können wir jetzt jahrelang drauf warten oder mal anfangen zu diskutieren, warum wir das eigentlich, was wir daran gut finden, was wir daran nicht gut finden und was wir da ändern können. Vielleicht ändert sich noch was. Also nicht, bevor ich in Rente gehe, aber okay.
Das wäre doch gut. Also müsst ihr euch ranhalten.
Ja, Svenja, du bist ja aktive Physiotherapeutin. Möchtest du gerne auch mal irgendwann ein anderes Preissystem haben?
Unbedingt. Ralf, was ist dein Tipp? Was kann ich tun, damit wir nicht nur darüber in der Theorie sprechen, sondern dass es in die Praxis umgesetzt werden kann. Was können wir Therapeuten, was können wir Physiotherapeuten tun?
Oh, rechnen. Nimm mal die Zahlen vom GKV HIS und rechne mal aus, was euch die Zertifikatsleistungen kosten. Also wir haben plus 28 Cent pro Minute bei manueller Therapie. Wir haben plus 6 Cent pro Minute bei den neurologischen Geschichten. Und wir haben minus 27 Cent bei der Lymphdrainage. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann verlieren wir jedes Jahr wegen dieser Zertifikate 200 Millionen Euro Honorar. Brauchst du noch mehr Motivation?
Ja, die Motivation aus meiner Sicht ist, glaube ich, da. Und jeder, der jetzt diese Zahlen nochmal laut gehört hat, wird sagen, oh, ja, ich bin auch motiviert, aber was kann ich jetzt aktiv tun?
In deinem Verband das offen diskutieren. Also nicht mit der, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, ich habe eine Lösung für die Problematik, aber ich glaube, es wäre sinnvoll, wir würden mal aufhören, uns selbst zu belügen, indem wir zum Beispiel sagen, oh, wenn wir die Zertifikatsposition abschreiben, dann bildet sich keiner mehr fort. Das ist eine, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass Therapeutinnen und Therapeuten sich wunderbar fortbilden, ohne dass wir sie dazu von außen, machen wir uns nichts vor. Jemand, also das kenne ich auch, ich bin ja auch Chef von 120 Leuten Und wenn ich irgendjemandem sage, ey, geh mal zu einer Fortbildung, dann ist das rausgeschmissenes Geld, wenn ich ihn dazu zwingen muss. Wenn der nicht irgendeine intrinsische Motivation hat, zu einer Fortbildung zu gehen, dann brauche ich ihn auch nicht zu zwingen. Das heißt, die Idee, man könnte Leute zwingen, zu einer Fortbildung zu gehen, ist kompletter Kokolores. Sondern ich muss den Leuten gute Gründe geben und ich muss ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Und dann klappt es auch besser mit dem Fachkräftemangel. Dann will die Leuten Entwicklungspotenzial aufzeigen.
Ja, und Möglichkeiten, sich frei zu entwickeln, unabhängig von dem Druck.
Du musst das machen, du musst das machen, das machen. Und by the way, wir würden auch eine Menge Schummelei, Schrägstrich, Betrug verhindern. Denn machen wir uns nichts vor, bei Zertifikatsleistung wird geschummelt. Also geschummelt ist einfach das falsche Wort. Es wird Vertragsbruch begangen. Ich behaupte, dass es junge Kolleginnen gibt, die manuelle Therapieleistungen erbringen, die auch abgerechnet werden, die noch kein Zertifikat haben, wo es einfach formal nicht ist, aber die sich nicht trauen zu sagen, das darf ich doch gar nicht.
Ja, weil die Organisation der Praxisstruktur oder des Praxisalltags natürlich auch sehr viel höher und schwerer ist. Patient kommt, hat eine Verordnung mit manueller Therapie. Oh ja, die Therapeutin ist aber voll belegt. Und also, weil da die Organisation auch super, super schwierig ist. Und wenn man dann ja in der Situation ist und Lösung finden möchte, kommt man auf Abwägen, was nicht okay ist. Ja. Aber die Organisation ist eben auch sehr, sehr schwer im Alltag.
Was nicht okay ist, bedeutet, das ist rechtlich relevant. Das kann 4 Jahre rückwärts finanziell geahndet werden. Das ist ein Problem. Sollte man lassen. Muss man mal ganz deutlich sagen. Aber man sieht, das hat ganz viele Facetten und eine ganz lange Kette. Deswegen gibt es auch kein Pauschalding. Aber darüber zu reden hilft ja schon mal. Und das hier war jetzt mal ein Versuch, darüber zu reden, über dieses Thema Fortbildung. Vielen Dank, Svenja, dass du Zeit hattest. Vielen Dank, Barbara, dass du Zeit hattest. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.